Der Sneakpot ist zurückgereist in die 60er Jahre von John F. Kennedy und der NASA und dem Wettlauf zum Mond und in das Weltall. Wir haben uns hier versammelt, um die genauen richtigen Zahlen auszurechnen. Mit mir hier unsere Rechenkünstlerin, das ist Claudia Nördinger.
Hallo, und das Toilettenschild demoliert Stefan Giesbert.
Randale! Das ist vielleicht unangebracht. Aber es fällt als erstes ein. Demolieren. Ja, sehr schön. Folge 400. Ich bin jetzt, geht jetzt wieder, wenn es auf die nächste große Zahl zugeht. Ich finde schon krass. 473. Du hast was in der UV-Sneak und hast dort Hidden Figures gesehen. Worum ging's?
Richtig. Ja, in Hidden Figures wurde ja relativ viel jetzt drüber geschrieben, dass das ein Film ist, der primär oder eigentlich nur schwarze Hauptfiguren hat. Also so ein bisschen jetzt auch passend zu der Diskussion des letzten Jahres, dass zu wenig schwarze Schauspieler zum Einsatz kommen und überhaupt es zu wenig schwarze Projekte gibt in der Filmindustrie. Wir befinden uns Anfang der 60er Jahre. Und wir haben drei Hauptfiguren, die tatsächlich auch reale Persönlichkeiten sind. Eine von denen lebt sogar noch, die ist fast 100 Jahre alt. Und diese drei Damen haben als Mathematikerin für die NASA gearbeitet und waren beteiligt an dem Mercury-Programm und an dem Apollo-Programm. Und wie wir lernen in diesem Film, zum Teil auf relativ signifikante Weise. Und das Interessante daran ist natürlich, dass die meisten von uns wahrscheinlich von den Damen noch nie gehört haben oder wenn überhaupt, dann höchstens am Rande. Und der Film erzählt uns eben, wie wichtig ihr Beitrag zum Teil war, so dass man vielleicht während des Filmes zum Teil denkt, dass das doch fiktiv sein muss oder zumindest vielleicht übertrieben. Wenn man dann aber ein bisschen recherchiert, kommt man zu einem Ergebnis, dass das doch relativ nah dran an der Wirklichkeit ist, was einen schon verblüffen kann. Und ich habe auch gelesen, dass die Schauspielerinnen genau den gleichen Gedanken hatten, als sie das Skript zum ersten Mal gelesen haben, dass das doch vermutlich nicht genau so war. Aber ja, dann erstaunt waren festzustellen, dass es eben
das
doch der Realität
entspricht. Also ich habe zum ersten Mal davon gehört, als ich jetzt in La La Land war und der Trailer dazu kam und wir beide gesagt haben, boah, das klingt total spannend und den wollen wir eigentlich gerne sehen. Aber ich hatte auch noch nie was von gehört. Ich könnte wahrscheinlich die drei Leute, die in der Mondkapsel saßen, also die beiden, die auf den Mond geflogen sind, die könnte ich. Aber wer da unten gerechnet hat und wie das alles vonstatten ging, hätte ich nie gewusst.
Ich meine, okay, es ist jetzt ja an sich noch nicht ungewöhnlich, dass wir nicht die Namen der Mathematiker kennen oder irgendwelche Ingenieure oder was auch immer, die da beteiligt waren. Das ist ja an sich noch nicht so ungewöhnlich. Das ist ja im Verlauf der Geschichte eigentlich dann letztendlich doch immer so, dass die solche Dinge technisch möglich machen, nicht unbedingt die sind, die als erste genannt werden oder in Geschichtsbüchern prominent erscheinen. Allerdings dadurch, dass es natürlich so ungewöhnlich ist, erstens, dass überhaupt Schwarze zu dieser Zeit in solchen Positionen an solchen Projekten beteiligt waren, aber erst recht natürlich schwarze Frauen. Also Frauen zu dieser Zeit, schwarze Frauen an dieser Zeit schon, in dieser Zeit schon erst recht. Also, und das, damit beschäftigt der Film sich natürlich auch in erster Linie, wie diese Frauen in diese Positionen kommen, was die erstmal für Positionen innehaben innerhalb dieser NASA-Infrastruktur. Die werden nämlich mehr oder weniger in einem Kellerraum für farbige Mathematikerin gehalten und dann eben so verschiedenen Projekten zugeführt, wo sie dann zum Beispiel das Problem haben, dass es dort gar keine Toiletten für sie gibt und so weiter. Also das ist eben, wir sehen dann schon sehr schnell, dass die Umgebung, der sie sich da bewegen, sie auf viele Weisen abstößt und eben auch nicht gut damit zurechtkommt, dass sie da sind. Und dass wir eben so eine Geschichte dann trotzdem nicht kennen, obwohl das eben wirklich höchst ungewöhnliche und spektakuläre Karrieren für diese Zeit waren, finde ich schon bemerkenswert. Vielleicht nennen wir auch kurz die Namen der Frauen, da die nun mal doch auch wichtig sind. Die hießen Katherine Johnson, das ist die, die immer noch lebt, Dorothy Vaughan und Mary Jackson. Ja, und das sind eben auch die drei Figuren, die wir im Film treffen, was natürlich eigenartig ist und sich schon so ein bisschen anfühlt, als sei das für den Film zurechtgelegt ist, dass die alle quasi aus demselben Kellerraum kommen, in diesem Fall sogar als enge Freundinnen präsentiert werden. Da weiß ich nicht, ob das dann wirklich der Fall war. Aber das kommt ein bisschen so vor, als könnte das kaum wahr sein. Aber auch das entspricht offensichtlich der Wirklichkeit. Also in dem Fall muss man wirklich sagen, dass die Wirklichkeit da eine Geschichte zurechtgelegt hat, wo man sich eigentlich nur fragen kann, warum das so lange gedauert hat, die zu verfilmen, weil sie doch eben wirklich spektakulär ist. Und ich meine, es ist eine Geschichte, die hat eben Bürgerrechtsbewegung, Emanzipation, alles, was eben in den frühen 60ern gerade erst den Anfang war, dann eben auch Space Travel und alles, was damit zu tun hat. Also es hat wirklich genug an Stoff, was es dramatisch machen kann. Ja, eigentlich erstaunlich, dass das so lange gedauert hat, bis dieser Film gemacht wurde.
Und schade gleichzeitig, dass es wirklich so lange gedauert hat. War es aber nicht früher in den Anfängen jedenfalls so, dass viele Programmierarbeiten auch durchaus von Frauen durchgeführt wurden? Also, dass die früher einen ganz starken Einfluss hatten auf die Programmierer?
Na, da bin ich jetzt aber natürlich erstmal so grundsätzlich die falsche, um das zu beantworten. Aber auf jeden Fall in dem Film wird das auch so gezeigt. Allerdings ist das trotzdem klar, dass die nicht, also die sind, werden nicht als irgendwie kreative Köpfe gesehen, die irgendeinen signifikanten Beitrag leisten, sondern die werden als vollkommen austauschbare Arbeitskräfte, die eben rechnen, gesehen. Also sind die, heißt dann auch Colored Computers.
Wir können ja mal ganz kurz den Chefprogrammierer vom Sneakpot fragen. Der ist nämlich jetzt seit ein paar Minuten in die Sendung reingefallen. Jo. Ganz heimlich. Bob, weißt du, wie das früher war?
Hi.
Das in den 60ern war? Ich muss kurz in meiner eigenen Vergangenheit graben. Nein. genau.
Damals bei der NASA.
Tatsächlich, also ich habe das auch schon öfter gelesen. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber ich habe es gelesen, dass Programmieren tatsächlich früher von den Männern damals als so eine niedere Tätigkeit, so nach dem Motto, diese Programme muss ja irgendjemand eingeben, das ist im Grunde so ein Sekretärinnenjob. So wurde das gesehen von den Männern ganz am Anfang und ist dann tatsächlich dadurch ein Frauenjob gewesen, bis man dann irgendwann gemerkt hat, irgendwann schreibt man die Programme nicht mehr am sozusagen auf der Lochkarte und gibt sie dann nur ein, sondern man tut sie gleich in den Computer. Und dann ist den Frauen das wieder so ein Stück weit weggenommen worden. Natürlich war ich nicht dabei und kann jetzt nicht über die Einzelheiten reden, wann und wie genau das abgelaufen ist, aber so von der Geschichte her, ursprünglich sind Computerprogramme von Frauen geschrieben worden und sicher wird da die ein oder andere hängen geblieben sein und dann sozusagen auch gemerkt haben, dass man da auch Kreativtätigkeit sein kann. Nur dann wollte man sie da wahrscheinlich nicht mehr. Und dann musste man sich da behaupten, nehme ich mal stark an. Und das war sicher nicht einfach.
Also hier in dem Film ist es sogar so, dass am Anfang die eher so ein Kellerraum von Leuten sind, die eigentlich nur rechnen, also von Frauen sind, die eigentlich nur rechnen. Also die für irgendwelche Hintergrundrechnungen, Rechendatenmassen hinzugezogen werden. Und dann entsteht quasi Konkurrenz zu deren Position durch eben so ein neues IBM-System, an dem dann so ein paar etwas unbedarft wirkende weiße Männer rumdoktern. Und dann irgendwann kommt natürlich auch die Frage, wäre es nicht wichtig für uns schwarze Frauen, uns damit auch auszukennen, damit wir eben nicht obsolet sind, sobald dieses System wirklich alles tut, was die von ihm verlangen und so. Also darum, das wird durchaus auch thematisiert. Aber das heißt eben, dass diese Frauen, die dort gezeigt werden, erstmal in erster Linie eigentlich Mathematikerinnen sind und zum Teil durchaus auch, also auf jeden Fall hochbegabte, zum Teil auch hochdekorierte Mathematikerinnen, was einen am Anfang so ein bisschen verwundert, weil die so eingeführt werden, also gerade unsere drei Hauptfiguren werden so eingeführt, wie sie im Kostümchen und so weiter, wie es halt verlangt war in der Zeit, relativ geschminkt und frisiert im Auto zur Arbeit fahren und so vor sich hintratschen, die werden natürlich erstmal nicht so präsentiert, wie man sich jetzt so eine Mathematikerin vorstellt. Aber gut, es liegt eben auch daran, dass das einfach auch der Look war, der in der Arbeitswelt von Frauen damals verlangt wurde, inklusive schwachsinnige High Heels, mit denen sie dann durch die Gegend stöckeln und so weiter. Ja, das hat eben auch mit den gesellschaftlichen
Anforderungen. Mathematiker, die immer denken, dass sie Programmierer wären. Don't get me started. Kennen wir doch heute auch noch. Nein, Scherz. Hatte Kollegen, die Mathematiker von akademischen Gnaden waren und das die sind schon durchaus gute Programmierer. Aber es ist mal tatsächlich so ein Karrieremove, wo die immer so rüberkommen und dann erstmal denken, sie können alles. Aber sie lernen es meistens sehr schnell, das muss man schon zugeben.
Ja, die denken halt anders, aber dann doch eben nicht genug.
Genau. Naja, man hat uns ja auch viel mit Mathe gequält im Studium, oder?
Don't get me started here.
Nee, aber das, was du eben sagtest, dass dann diese Maschine kommt und sie müssen dann eben gucken, dass sie nicht obsolet werden. Die Frage ist halt, ob man sie das lässt, ne? Also ob man sie das gelassen hat oder durch wie viele Hürden sie da gehen müssen. Ansonsten ist das ja ein absolut aktuelles Thema. Also das haben auch heutzutage Programmierer und Entwickler immer wieder. Man sieht es dann so, wenn man ältere Kollegen trifft, die sich irgendwie in den 80ern so auf AS400, Mainframe, COBOL, irgendwas Programmierung gestürzt haben und da hängen geblieben sind. Da hast du dann heute so Jobs, wo du merkst, okay, der sitzt da noch, solange dieses System da noch sitzt und solange ist er unverzichtbar und relativ unersetzbar. Aber sobald irgendjemand dann einen Weg gefunden hat, wie man dieses Uralt-System los wird, ist der Mann auch schlagartig den Job los, weil es auch heute so technische Jobs gibt, wo du mit einer Technologie aufs Abstellgleis gerätst und dann fliegt die Technologie raus und du fliegst mit raus, wenn du nicht rechtzeitig merkst, dass das eine Dead End ist und du abspringst. Passiert.
Genau, und in dem Film ist es ganz, ganz klar so, dass es eigentlich erstmal nicht so vorgesehen ist, dass sie quasi da mit in das neue System einsteigen. Und die Frage ist eben, ob sie sich dann doch da etablieren können oder was für Möglichkeiten es gibt, quasi durch die Hintertür reinzukriechen.
Naja, das ist ja oftmals kein, also natürlich ist es theoretisch ein guter Arbeitgeber, würde dich nicht mit der Technologie aufs Abstellgleis stellen und das absichtlich machen. Aber es ist halt oft so eine Nachlässigkeit. Oft ist es halt so, das System ist da, irgendjemand muss sich darum kümmern. Wir haben da Leute, die da sind Experten dafür. Und wir planen vielleicht, das System abzuschaffen. Und dann denken wir da aber nicht so dran. Und dann ist das vielleicht gar kein böser Wille, sondern einfach, es passiert dann halt so. Und irgendwann ist das System weg. Und dann fragt man sich, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen Leuten? Und
ja, naja, okay, aber das trifft bestimmt auf die heutige Arbeitswelt zu, aber im Kontext des Filmes ist das nicht der Grund, sondern im Kontext des Filmes ist der Grund, dass die natürlich auch nicht als vollwertige Mitarbeiter gesehen werden und die haben keine Rechte im Prinzip und die werden eben als vollkommen, man sieht ihre Fähigkeiten nicht als in diesem Sinne wertvoll oder adaptierbar an oder sowas, sondern man geht einfach davon aus, man hat im Prinzip da, also auch wenn sie Mathematikerin sind, hat man da eben einen Keller voll besserer Sekretärinnen, die man dann einfach nicht mehr braucht, weil der Computer rechnet, ja, so. Und das wird eben überhaupt nicht, also sie werden überhaupt nicht als diese Art von wertvolle Workforce oder
sowas gesehen. Ja, nee, so meinte ich das jetzt noch nicht, ich meinte in Bezug auf heute, so, ja.
Nee, klar, aber eben im Film ja,
vor allem kommt das schon noch anders. Also in den 60er Jahre, da war ja gerade vom Rassismus oder so, ist ja nochmal ein ganz anderer Blick drauf, oder? So, ja, mein Gott, dann sind sie halt nicht mehr da.
Genau, also wir sind da irgendwie so Jahr 62 sowas, also wir sind auch noch vor Separate but Equal, also wir sind noch zur Zeit von Separate but Equal, weil wir sind bevor 64 diese Regelung fällt, also das heißt, es wird auch thematisiert, dass sie zum Beispiel in Bussen separat sitzen und all solche Maßnahmen im täglichen Leben, das sehen wir durchaus auch. Ich weiß nicht, ich möchte da jetzt trotzdem gerne ein bisschen zu dem kommen, was ich an dem Film kritisch sehe. Ich finde, dass der Film auf jeden Fall grundsympathisch ist in dem, was er erzählen will. Und ich bin absolut dafür, diese Geschichte zu erzählen und mich interessieren die Heldinnen auch und so. Aber ganz ehrlich gesagt finde ich, dass der Film eine gewisse Harmlosigkeit vermittelt über die Situation damals, die ich ein bisschen problematisch finde. Ist natürlich auch schwierig, weil wir drei Heldinnen haben, die, und das ist anscheinend historische Wirklichkeit, sich in hohem Grade auch durchgesetzt haben, ja, obwohl es schwierig für sie war. Allerdings, für mich liest sich das im Film ein bisschen so, als hätte es eigentlich auch keine wirklich großen Hindernisse gegeben. Es wird zwar immer wieder so gesagt, so, hier ist ein Hindernis, aber die überwinden die ja. Und letztendlich, also ehrlich gesagt, für mich war nie wirklich so ein wirklich großer Leidensdruck spürbar oder ein wirklich großes Problem erkennbar, von dem man hätte zweifeln können, dass es bewältigt wird oder sowas. Für mich sind die Heldinnen vielleicht ein bisschen zu unangreifbar. Und das finde ich gerade, weil der Film ja immer wieder auch so ein bisschen einen Seitenblick auf die gesellschaftliche Situation wirft und auf solche Situationen, die eben nicht nur Top-Mathematikerinnen betreffen, sondern alle Schwarzen in dieser Zeit, finde ich das dann auch ein bisschen problematisch, weil so fast so ein Eindruck entsteht, als hätten es doch alle schaffen können, sich von diesen Unterdrückungen frei zu schwimmen, wenn sie sich nur genug Mühe gegeben hätten und genug Talent besessen hätten. Das finde ich ist immer so ein bisschen so, wie wenn du eine Top-Managerin fragst, ob es möglich ist, als Frau in der Wirtschaft Karriere zu machen. Tja, und die wird dann zwar auch sagen, na, ist schon schwierig, aber die wird sagen, natürlich, wenn du dich einsetzt und zu den Besten gehörst, natürlich ist das möglich und so. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn du auch Leute befragst, die gescheitert sind, dann bekommst du nochmal noch ganz andere Geschichten. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass man hier hätte was verändern sollen an der historischen Wirklichkeit, aber für mich ergibt sich schon ein dramaturgisches Problem einerseits, weil ich eben nicht so richtig die Problematik erkennen konnte und eben im Übertragen auf die gesamtgesellschaftliche Situation finde ich es auch ein bisschen, ja, also entstehen ein paar Probleme in dieser Darstellung dann. Also der Film ist ein Wohlfühlfilm auf eine Weise, wie ich es irgendwie auch ein bisschen schwierig finde, wie ich es zwar sympathisch finde, aber irgendwie auch also ein bisschen schwierig. Also
kein Problem irgendwie, oder? Also ja, schon ein Problem, aber
ja, nicht wirklich
schwer zu lösen.
Ja, also ich meine, schon schwer zu lösen, weil du musst überragend begabt sein und die Art von Einsatz zeigen, die Frauen natürlich auch zeigen, aber es für mich ist kein richtiger Leidensdruck eigentlich spürbar. Ich habe eben den ganzen Film über so ein Grundvertrauen, dass sie mit ihren Fähigkeiten das schaffen werden, das alles durchzufechten. Und es ist nur zeitweilig ein Problem. Also für mich ist der Film vielleicht ein bisschen zu zahnlos, ehrlich gesagt. Also sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall, aber ein bisschen zahnlos. Okay.
Schade.
Ja. Aber ich weiß nicht, dadurch ist er natürlich auch, er ist auf jeden Fall ein Film, den man mit der ganzen Familie anschauen kann und der eben grundpositiv ist. Und was ich auch super finde, ist, anders als dieser Film vor ein paar Jahren mit Emma Stone, The Help, den ich ja überhaupt nicht mochte, da ist es ja so, also was mich daran so gestört hat, ist, zwar tut der Film so, als würde er sich für das Schicksal der schwarzen Persönlichkeiten im Film interessieren, aber in Wirklichkeit erzählt er ihr Leiden doch immer nur so bei Proxy über die weiße Person. Die weiße Person, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sich einsetzt für die Schwarzen und so. Also die wirkliche Heldin des Films damals war Emma Stone und ihre aufrechte moralische Art, die natürlich in der Zeit überhaupt nicht gewöhnlich war und so weiter. Also in gewisser Weise würde ich behaupten, der Film hat uns aufgerufen, sie zu bewundern und nicht wirklich eine emotionale Verbindung zu den schwarzen Personen im Film aufzubauen, außer dass wir sie bemitleiden vielleicht oder froh sind, dass endlich was für sie getan wird und so. Und das macht dieser Film hier überhaupt nicht. Also diese Vertretungsposition durch eine weiße Figur, darauf ist er nicht angewiesen. Es gibt zwar ein paar weiße Figuren, eine wichtige wird von Kevin Costner gespielt, eine andere von Kirsten Dunst.
Jim Parsons.
Ich würde vielleicht der trifft auch auf. Ich würde vielleicht dem Film auch noch ein bisschen vorwerfen. Niemand in dem Film ist richtig, also irgendwie rassistisch in einem unüberwindlich negativen Sinne. Irgendwie findest du, die meisten sind dann letztendlich doch so, ja, rassistisch, weil zu dieser Zeit wissen sie es noch nicht besser, aber in Wirklichkeit sind sie doch so gute Menschen. Also so kommt es mir zumindest ein Stück weit vor. Ja, also der Film schreckt für mich davor zurück, zu sagen, dass damals Menschen einfach auch richtig schreckliche Dinge anderen Menschen angetan haben und dass es schlimm war und dass sich das nicht einfach nur mit einem, so war das halt damals, erklären lässt und so. Also ja, mir ist er eben ein bisschen zurückhaltend.
Ich kann mir genau vorstellen, was du was, also wie sich das anfühlt. Also ich glaube, ich habe es gut verstanden, was du meinst, weil ich so einen ähnlichen Eindruck schon aus dem Trailer hatte, dass ich dachte so, irgendwie ist das ein bisschen glatt alles. Also glatt gelaufen so. Und
aber ist das nicht ganz schwierig, wenn eben in dem Leben dieser Persönlichkeiten das
klar,
wirklich
dann
so
ist
war?
Das schwierig zu verfilmen, ja, aber dann musst du dir vielleicht die dramaturgische Freiheit nehmen, da wenigstens noch einen widerlichen Vollrassisten reinzuschreiben, der dann auch nicht, wenn man ihm einmal gut zuredet, vielleicht zurückweicht. Oder irgendwie so musst du dann vielleicht schon noch machen, damit es einen Film gibt.
Oder noch eine andere sowas, Figur in ja. Fokus mitnehmen. Also zum Beispiel der Ehemann von einem von den dreien, da gibt's auch einmal so einen Konflikt, wo er eben sagt, tut mir leid, was du da erlebst, dass du jetzt da irgendwie wissenschaftlich dich noch weiterbilden wirst, um eine bestimmte Position zu erreichen. Das ist nicht das wirkliche Leben von Schwarzen in den USA und sowas. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, genau. Und
dann geht's wieder zurück, oder was?
Und dann aber irgendwie ist es irgendwie kurz später so, dass es halt doch kein Problem ist. So, also ja, finde ich schwierig. Ich finde es, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass sie diese drei Geschichten erzählen wollten. Das ist auch, ich bin froh, dass ich die Geschichte gehört habe, aber einfach filmisch als Gesamtprodukt ist es für mich nicht ganz überzeugend. Trotzdem bin ich froh, dass ich ihn gesehen habe, auf jeden Fall. Ich möchte auch gerne noch die Namen der Schauspielerin nennen, gerade weil eben das so eine große Diskussion ist, dass zu wenig schwarze Schauspielerinnen auch Einsatz finden in zentralen Rollen. Die Hauptfigur wird gespielt von Tara G. P. Hansen, die ich ehrlich gesagt noch nicht kannte. Octavia Spencer spielt eine der drei. Und dann noch eine Janelle Monáe, die wohl eine Sängerin ist, aber ich kenne die auch nicht, da ich mich mit aktueller Musik überhaupt nicht auskenne. Das sind die drei Damen, die hier die zentralen Rollen spielen. Jo, ich gebe 6,5 Punkte.
Okay. Aber Wohlfühl.
Ich mochte ihn, aber er hat mich ehrlich gesagt nicht ganz überzeugt.
Weniger als ich erhofft habe.
Tja, ist ja kein Wunschkonzert hier. Ne?
Ja.
Echt nicht?
Nee, tut mir leid.
Ist ja irgendwie auch ein bisschen blöd, wenn man einen Film dafür kritisiert, dass es den Leuten einigermaßen gut geht in ihm, aber tja.
Ja.
Ja, okay.
Euch geht's zu gut. Euch geht's wohl zu gut.
Euch geht's wohl zu gut. Ein bisschen mehr Wunschkonzert ist hingegen unsere nächste Kategorie. Droge der Wahl.
Ja.
Haha.
Okay, das war jetzt eine ganz schwache Überleitung.
Ich bin zwar zu spät gekommen, aber ich bin auf die Kategorie bin ich gut vorbereitet.
Aha, das heißt?
Ja, ich habe mir die kreative Freiheit genommen, noch 2 Minuten später zu kommen und mir eine Bergamotten-White Lady zu machen.
Was machen denn alle jetzt im Moment mit Bergamotte? Das ist doch hier.
Ich hatte irgendwann vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, weiß ich nicht mehr so genau, schon mal im Supermarkt Bergamotten gefunden. Und gestern sind sie mir beim Einkaufen wieder über den Weg gelaufen. Da habe ich mir eine einzige Bergamotte gekauft und die habe ich jetzt eben nahezu komplett in diese White Lady hier versenkt. Fantastisch. Also wenn man Bergamotten mag, wenn man gerne Earl Grey trinkt, dann weiß man ja, wie die riechen. Genauso riecht und schmeckt dieser Drink nur viel, viel, viel intensiver. Ist toll.
Das heißt, das ist quasi das Gegenstück zum Morgentee ist dann der Abend. Was? White Lady? Bergamotten White Lady.
Richtig. Also Zutaten, Unmengen Gin, in meinem Fall Gin Mare, Cointreau und Bergamottensaft. Und dann noch die Öle einer Bergamottenschale außen rüber und dann fertig.
Das klingt echt fein, ja. Sehr lecker.
Habe ich in den Kommentaren beim Torben Bornhöf, der hat da irgendwie auch mit rum experimentiert. Und ich glaube, es kam vom Gabriel hier aus dem Geckos, der Vorschlag, eine Bergamotte dahingehend zu verarbeiten. Und das habe ich jetzt einfach mal nachgemacht.
Aha. Ich krabbel gerade hinter meiner Bar rum, um die Zutaten für einen Martinez zusammenzusammeln.
Und Claudia, lass mich raten, Wasser. Was?
Nein, ich trinke Adel Holzner Alpenquellen bleib in Form Lemon. Weil das hier auf dem
Tisch
stand.
Bleibt man da in Form oder?
Deswegen, ich glaube nicht. Also, woher soll ich das wissen, da ich nicht in Form bin?
Aber du könntest
ja
wenigstens in deiner Form bleiben, wenn du das trinkst. Es steht ja nicht drauf, was das für eine Form ist.
das könnte klappen. Es steht wenig Kalorien. Ich weiß nicht, ist so eine Zitronenlimonade, die ganz okay, weil nicht so richtig süß schmeckt, aber ja, ist jetzt auch nicht die Empfehlung des Jahrhunderts. Deswegen, sollte es zufällig auch auf eurem Tisch stehen, dann könnt ihr es ruhig trinken, aber eine Kaufempfehlung ist es auch nicht unbedingt.
Na gut.
Ich krieg jetzt endlich meinen Old Tom Gin auf, der irgendwie ein bisschen verklebt war oben.
Mhm. Und, das sollte ja eigentlich nicht sein, oder? So viel Zucker hat er ja nicht.
Nee, aber er war so lange nicht mehr offen, vermute ich.
Nun gut, kriegst du den hin und kannst parallel schon ein bisschen über deinen Film reden, oder?
Ich kann es ja mal versuchen. Du müsstest mir allerdings sagen, welcher Film es ist, weil ich
du hast
die Reihenfolge nicht im Blick habe.
Diesen rasenden Reporterfilm mit Jake Gyllenhaal gesehen, wenn ich das hier richtig lese.
Das ist ja richtig, genau. Ich habe, wie ist der, Nightcrawlers?
Ja, hier steht da ohne S, Nightcrawler.
Nightcrawler, ja, och, so ein S, das kann schon mal sein. Genau, ein Film mit Jake Gyllenhaal, der ein, so ein Kleingangster ist, der es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bringt und dann bei irgendeinem Unfall, ja, fast versehentlich so einen von diesen, in Amerika viel bekannter als hier, Unfallkameraleuten bei der Arbeit zuschaut. Also irgendjemand, der mit dem Bus vorfährt und dann rausstürzt, Kamera anmacht, Licht anmacht und einfach filmt, was da jetzt gerade passiert ist, um das dann irgendwie an einen Fernsehsender oder ein Studio oder sonst irgendwas zu verkaufen. Und bei seinem nächsten Diebeszug klaut er sich irgendwie ein Fahrrad und tauscht das gegen eine Kamera und gegen so einen Polizeiscanner, heißen die so? Diese Dinger, mit denen man Polizeifunk abhören kann, ein und arbeitet ab dann auch eben als so ein rasender Reporter und steigt halt entsprechend auf, weil er irgendwie sich mit den Damen und Herren oder mit der Dame insbesondere aus dem Studio ganz gut versteht und ja, also ganz gut versteht, ist auch ein bisschen falsch formuliert, aber es schafft ihr ganz gut, seinen Kram zu verkaufen und er schafft es halt immer früher an dem Ort zu sein. Er schafft sich dann noch einen Assistenten, nahezu unbezahlten Fahrer an, den er auch noch trainieren muss. Also das ist auch noch so das Verhältnis zwischen den beiden. Und dann schaffen sie es eben immer früher an Unfallorten zu sein, beziehungsweise an Überfallplätzen. Und irgendwann sind sie halt vor der Polizei an einem solchen Überfall und dokumentieren halt, was da passiert ist. Und also sie dokumentieren nicht den Überfall, er hat wohl die Verbrecher auf dem Band und versucht die dann ausfindig zu machen. Und teilt die Informationen aber nicht in einer Art mit der Polizei, wie es sinnvoll wäre. Ja.
Okay, bis zu dem letzten Satz hätte ich jetzt gefragt, wo eigentlich das Problem für den Film ist, aber jetzt kann ich es mir ungefähr vorstellen.
Genau. Und auch so Ermittlungen auf eigene Faust ist so, geht so.
Aber wenn er doch vorher Kleingangster war, wieso interessiert ihn auf einmal den Täter zur Strecke zu bringen? Weil ich meine, er hat doch seine Bilder im Kasten, das kann ihm doch reichen.
Ja, aber er könnte ja ein Interview zum Beispiel mit dem machen. Und dann noch mehr Bilder.
Er ist mittlerweile komplett Reporter und dass er früher mal Gangster war, ist ihm mittlerweile egal.
Ja, oder er hat dann seine eigene Agenda noch.
Okay. Und, muss man das gucken?
Ich fand schon ziemlich spannend. Es war zwischendurch ziemlich, also es ist auch da passieren noch so ein paar Unfälle, die ja auch mit dokumentiert. Es ist ein sehr böser Film auf eben diese Kultur des, da ist sofort jemand vor Ort, der mir das dokumentieren kann, der mit der Kamera draufhält, was da passiert ist, was wir ja jetzt auch in Deutschland immer erleben, wo jeder seine Kamera, also sein Handy rausholen kann und das auch dann an die Fernsehsender theoretisch verkaufen kann, was man ja auch immer mal wieder sieht bei diversen Überfällen oder sonst irgendwas. Oder auch wo es quasi von jedem kleinen Unfall, also hier in Wiesbaden gibt es so eine unsägliche Seite, die mir immer wieder in die Facebook-Timeline gespielt wird, die halt immer bei jedem Unfall, der in Wiesbaden auf irgendeiner Straße passiert, wo zwei Autos sich dotzen, was halt echt nichts passiert, oder auch sogar was passiert, und jedes Mal müssen die dann darüber berichten. Vielleicht habe ich Facebook auch falsch bedient und ich kriege das nicht abgeschaltet, kann natürlich sein. Aber genau darauf ist es halt ein sehr bitterer Kommentar auf eben diese Menschen, die aus dem Leid anderen Geld verdienen und notfalls auch eben aufs Helfen verzichten oder bei der Hilfe, also aufs Helfen verzichten klingt so nett. Also Leuten, die schwer krank, also schwer verletzt sind, nicht helfen, sondern erstmal Bilder machen. Leute, die an Situationen, wo geholfen wird, so im Weg stehen, dass die Helfer nicht richtig arbeiten können. Und genau in diese Rollen schlüpft er rein. Natürlich gibt es diese unterschiedlichen Kamerateams, die unterschiedlich früh an gewissen Orten sind. Darauf ist es ein böser Kommentar. Mir gefiel der Film an sich sehr gut, auch wenn er natürlich, um sowas kommentieren zu können, schon drastisch zeigen muss, was die Folgen davon sind. Ja, kann man gucken. Ich würde so.
Das wird ja unangenehm, mit anderen Worten.
Ja, gerade im zweiten Teil.
Okay. Aber du würdest sagen, nicht nur jetzt nicht nur so hinkonstruiert, um diesen Kommentar zu machen, sondern er ist nebenbei auch eine spannend erzählte Geschichte, die man
zu. Genau, es ist eine gut erzählte Geschichte. Natürlich sehr viel von dieser bewegten Actioncam drin. Auch wenn er dann nicht gefilmt wird von seinem Kamerabuddy da, ist die Kamera nicht auf Stativ gebaute, sondern ja, Schulterkamera und in Bewegung. Aber da haben wir uns ja mittlerweile dran gewöhnt.
Ups. Haben wir das?
Ups, das war mein Stuhl.
Das klang, als hättest du ein Alien in der Wohnung.
Nein, kein Alien, es ist nur mein Sitz. Ich musste mich jetzt wieder gemütlich hier in meinen Podcast-Sessel setzen.
Das muss natürlich sein.
Ja, genau, da kann ich auch viel entspannter reden.
Sehr gut.
Also, 7 Punkte, kann man gut gucken. Erwartet aber nicht was zu Erfreuliches.
Nee, es klang jetzt auch.
Ich habe den seit geraumer Zeit auf meiner Amazon Prime Watchlist, weil er dieses fantastische Coverbild.
Das Cover ist super, gell? Das hat mich auch angezogen.
Das Cover mit dieser Spiegelsonnenbrille, das so von dem Color Grading so aussieht, als ob der Film von 1967 ist. Mhm. Und jedes Mal switche ich da so durch und denke mir, ja, was ist denn das? Bestimmt irgendwas mit Marlon Brando oder so. Und dann klicke ich da so weiter und dann sehe ich, Jake Gyllenhaal, was? 2000 so wie? Ja. Das passt überhaupt nicht zu dem Cover, aber ich bleibe jedes Mal kleben. Aber noch habe ich nicht angeklickt.
Schau ihn dir mal an und dann berichte.
Ja.
Das war übrigens der Film, den ich letzte Woche vergessen habe, dass ich ihn geschaut habe.
Das spricht jetzt nicht unbedingt für ihn.
Ja, und wie die Leute wissen, die vor 2 Wochen oder wann die Kommentare gelesen habe ich vor 2 Wochen geträumt, mit Jake Gyllenhaal im Kino gewesen zu sein.
Hm. Oh ja, stimmt.
Stimmt, ich erinnere mich.
Das war wirklich sehr nett.
Warte mal, für die Leute, die Kommentare nicht gelesen haben. Was war denn da mit dir und Jake?
Nee, da war überhaupt nichts. Also
weißt du noch, in welchem Film ihr wart?
Nee. Ich glaube auch, lag vor allen Dingen daran, dass ich immer noch über Nocturnal Animals nachgedacht habe. Und dann irgendwie wurde daraus so Kino und dann sitze ich im Kino und ich schaue mich so nach meinem Sitznachbar um, von dem ich, also es ist nicht so, dass es eine Überraschung ist, dass er da sitzt. Und dann ist es halt Jake Gyllenhaal und der lächelt so rüber. Sehr nettes Lächeln, wie wir ja wissen, die wir seine Filme sehen. Und dann hinterher sind wir so rausgegangen und irgendwie haben uns gar nicht großartig unterhalten. Es war eher so, wie man mit jemandem ins Kino geht, mit dem man seit 15 Jahren Sneak-Karriere ins Kino geht. Also eigentlich ziemlich unspektakulär, aber es war ganz eigenartig. Als ich dann so aufgewacht bin, hatte ich so ein ganz, irgendwie so, also war das unheimlich präsent und wirkte überhaupt nicht wie ein Traum, sondern wie eine Erinnerung. War schon ein bisschen komisch, aber ich glaube, es waren wirklich Nachwirkungen des Filmes. Der hatte sich einfach so festgesetzt, dass ich da noch ein paar Tage nicht so richtig rausgekommen bin.
Aber da kann man vielleicht an der Stelle mal ganz kurz darauf verweisen, dass wir jetzt wieder gerade so einen Schwung von Kommentaren hatten in den letzten Folgen. dass es sich also durchaus lohnt, bei uns mal in die Kommentare zu schauen und da vielleicht mitzudiskutieren. Da war wieder mehr los als im ganzen letzten halben Jahr, würde ich sagen.
Mhm. Sehr aktiv, das ist sehr schön.
Ja, mach das doch mal.
Ja. Gut, nächstes Thema.
Du hast einen...
Ich bin dran, huch.
Du hast einen Film geschaut, plötzlich wächst die Liste, nichts ahnt. Und zwar hast du Bad Moms geschaut.
Oh.
Warum?
Hast du den gesehen?
Da habe ich den Trailer gesehen und dachte mir so, oh, das ist ein Film für mich.
Ja, denselben Gedanken hatte meine Freundin wohl auch. Ich dachte zuerst, oh Gott, Hilfe, Trash-Alarm.
Ja, so dachte ich auch. Oder denke ich immer noch.
Naja, warte. Also, ja, jein. Also grundsätzlich erstmal so die Eckdaten. Bad Moms ist ein Film aus dem Jahre 2016. Ich glaube im September und bei uns in Deutschland in die Kinos gekommen. Also noch gar nicht so wahnsinnig alt. In den Hauptrollen haben wir Mila Kunis als unsere Hauptfigur, als eine überstresste Mutter und dann noch zwei weitere Damen, mit denen sie sich dann anfreundet, gespielt von Catherine Hahn und Kirsten Bell. Und die große Gegenspielerin wird gespielt von Christina Applegate. Und worum geht's? Also wir haben eben Mila Kunis, die von dem Leben als treusorgende Mutter und eben Versorgerin der Kinder. Also das Geld kommt irgendwie, sie geht arbeiten halbtags und hat noch einen Mann, der irgendwie was macht, aber der zu Hause hilft er überhaupt nicht mit und ist eigentlich so, kommt nach Hause und legt die Füße hoch und sie muss halt alle möglichen Termine einhalten, muss den Hund in die Tierarztklinik bringen und die Kinder zum Fußballtraining, die Tochter muss zum Fußballtraining und der Sohn, weiß nicht, auch irgendwo hin und dann eben in die Schule gebracht werden und dann muss sie ins Büro und dann muss sie wieder noch irgendwo hin und muss wen abholen von irgendwo und sie hetzt dauernd hin und her und schafft das alles irgendwie nicht. Während an der Schule Christina Applegate so eine absolute Vorbildmutter mimt und eben Vorsitzende des Elternrates
ist. Warte mal, Christina Applegate, das war doch die Dumpfbacke aus.
Das ist die Dumpfbacke aus Al Bundys schrecklich nette Familie. Genau, mittlerweile natürlich auch etwas in die Jahre gekommen und spielt halt so eine blonde, völlig... Die ist halt komplett überzeichnet, die Figur. Aber sie ist halt so die Obervorzeigemama, die alles hinkriegt und alles immer toll macht und immer gut gestylt aussieht. Und die Kinder sind immer pünktlich in der Schule und haben das vorbildlichste Mittagessen dabei oder Brote oder sowas in der Art. Und ihr geht nie was schief, so ist zumindest die Außendarstellung, so nehmen alle sie wahr. Und dann ist sie eben noch Vorsitzende des Elternbeirats und macht da immer so Beschlüsse, dass auf dem nächsten Kuchenbazar auf gar keinen Fall irgendwo Sojaprodukte oder Gluten oder irgendwas drin in den Kuchen drin sein darf. Und also im Grunde führt die so ein Nazi-Regiment unter den Müttern und es ist komplett schrecklich und Mila Kunis kriegt dann irgendwann den nächsten Schicksalsschlag in Form von, dass sie ihren Mann dabei erwischt, wie er quasi fremd geht, zwar übers Internet, aber dann doch irgendwie mit Gefühlen und so und dann schmeißt sie ihn raus und kurz danach tritt ihr dann Christina Applegate nochmal auf die Füße und das bringt es fast zum Überlaufen und an der Stelle schnappt sie über und beschließt, dass sie jetzt keinen Bock mehr hat auf dieses extrem gestresste Mutter-Dasein, sondern sie lässt jetzt mal fünfe gerade sein und gewinnt dann noch zwei Mitspielerinnen, denen es ähnlich geht. Der einen war vorher schon alles scheißegal und die andere, die kippt dann noch, also Kirsten Bell kippt noch so rüber und dann haben wir also drei Moms, die Bad Moms gründen und denen ab da alles im Grunde scheißegal ist und die aus einer Perspektive der Vernunft müsste man sagen, die schlagen jetzt zwar ein bisschen weit über die Stränge, aber im Grunde sind sie jetzt vernünftig geworden, wenn man es aus der Perspektive des Zuschauers und des rational denkenden Menschen sieht. Im Kontext dieses Films sind sie natürlich komplett wahnsinnig geworden und die anderen Mütter drehen komplett durch und vor allen Dingen Christina Applegate macht ihnen dann das Leben zur Hölle mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Und dann bricht halt ein Machtkampf unter den Müttern aus, eben die Bad Moms gegen die Super Moms und das Ganze mit den Mitteln einer typischen aktuell geschriebenen Hollywood-Komödie mit den Themen, die dann eben so aufkommen, also die Fußballmannschaft wird da irgendwie instrumentalisiert, der Trainer wird erpresst und so weiter, alles, was man sich so denken kann und sie, versucht mal wieder auszugehen und sich irgendwo flachlegen zu lassen, weil ihre neuen Freundinnen das so wollen, dass sie das machen sollen, das klappt natürlich aber auch nicht so richtig, weil sie das Flirten völlig verlernt hat und allerlei lustige und überdrehte Situationen und ich hätte gedacht, dass es kompletter Trash ist, es ist natürlich ein Stück weit auch so eine typische Komödie, wie man das jetzt erwartet von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich kann nicht verhehlen, dass ich sehr oft lachen musste. Also er ist schon lustig und man kann vieles nachvollziehen. Vor allen Dingen jetzt, wo ich eine kleine Tochter habe, kann ich mir zumindest vorstellen, wie manches werden könnte. Und man kann also die eine oder andere Situation, klar, wie gesagt, unsere Tochter ist noch lange nicht so alt, aber man sieht es so und denkt sich, ja, ich habe das Gefühl, da könnte ein Funken Wahrheit drin sein. Und generell, also ich musste öfter lachen, als ich das erwartet hätte. Und deshalb bin ich am Ende sehr viel positiver rausgegangen, als ich geglaubt hätte, dass ich da am Ende rausgehe. Am Anfang dachte ich so, naja, okay, ist so ein Mama-Humor-Film. Funktionierte auch für mich. Und insofern hatte ich am Ende gute Laune. Und im Abspann sind eine Menge lustiger Outtakes mit den echten Müttern der Hauptdarsteller drin. Oder der Hauptdarstellerinnen besser gesagt, was auch nochmal sehr lustig ist. Jada Pinkett Smith spielt auch noch eine von diesen Supermoms, also die läuft da im Hintergrund noch so rum. Ist an sich also auch ziemlich gut besetzt so und kann man machen, kann man sich angucken.
Wie schön, das klingt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe nach dem Trailer. Wobei ich ehrlich gesagt finde, dass Mila Kunis in diesen super Stress-Szenen im Trailer viel zu gut aussieht. Das ist wirklich so, ja. Also denkst du dir so, wenn es darum geht, dass du keine Zeit hast und nicht zurechtkommst und dann siehst du so aus, denkst du so, nein.
Das stimmt, auch in den Flirt-Szenen, wo sie ausgeht und versucht, sich irgendwie aufreißen und flachlegen zu lassen. Und dann klappt das nicht und dann denkst du dir, ja genau. Mila Kunis geht aus und spricht an dem Abend mit ungefähr 10 Typen und keiner will sie flachlegen, sicher. Nur weil sie in den Gesprächen ein bisschen ungeschickt irgendwie so Elternthemen anreißt, was die Typen dann halt so abturnt, dass sie alle gleich gehen. Da denkst du dir so, nein. Nein.
Nicht so wahrscheinlich.
Ja. Nee, aber ansonsten. Also der funktioniert schon im Großen und Ganzen.
Schön. Dann freue ich mich immer noch auf ihn.
Ja. Das war Bad Moms aus dem Jahre 2016. Herr Giesbert, du bist wieder dran.
Ja, 2014. Ich habe Rob the Mob, Mafia-Ausrauben für Anfänger, geschaut. Ist im weitesten Sinne ein Bonnie and Clyde-Verschnittfilm. Es geht um ein Gangsterpärchen, Tommy und Rosie, die sehr verliebt und durchgeknallt sein sollen. Aber eigentlich sind sie die ganze Zeit nur drauf. Irgendwie landen sie dann im Bau für irgendeinen ganz blöden Überfall. Und als Tommy dann wieder frei ist, beziehungsweise Tommy landet lange im Bau, sie nur ganz kurz, fängt er in der gleichen Firma an wie sie auch, in so einer, ja, die treiben irgendwie Geld ein, so, oh, sie schulden uns doch so und so viel, bezahlen sie jetzt mal das und dann so weiter. Da fängt er auch an und sie wollen halt ehrlich werden und so weiter. Und dann merken sie aber, wie man eigentlich doch ganz gut Geld verdienen kann, auch wenn man nicht immer ganz ehrlich ist, weil das hat ja schon vermeintlich erfolgreich geklappt. Irgendwie so diese üblichen Gangsterfilme, bei denen die Hauptdarsteller immer einfach so drauf sind, dass sie halt denken, dass Raub eine gute Idee sein könnte. Und dann, das ist zu dieser Zeit, als in New York der John Gotti-Prozess war. Das war irgendeiner von den großen Mafia-Bossen, der da verurteilt wurde. Und dann geht halt unser Hauptdarsteller sich diesen Prozess angucken und erfährt halt dort Adressen von irgendwelchen Clubs, von denen, also Social Clubs vom Mob, und fängt halt an, diese Clubs auszurauben, um dort Geld zu verdienen, weil er sich denkt, Mensch, wenn ich jetzt die Mafia ausraub, die wird ja bestimmt nicht die Polizei rufen, weil irgendwie die Mafia wird es ja nicht. Und dann versuchen sie darüber Geld oder an großes Geld zu kommen, um dann irgendwann ja gehen zu können. Ja, mehr möchte ich dazu jetzt dann, also von der Story nicht erzählen. Ging während des Films diese ja vermeintlich durchgeknallte Art der beiden zusehends auf die Nerven, weil sie halt einfach dann doch zu sehr drauf beziehungsweise zu dumm waren. Also sie üben sehr intelligente Coups aus, also gerade da den den Mob, also die Mafia anzugreifen, in einer Art, wie sie sich quasi nicht richtig wehren kann. Das ist schon ganz klug und auch ganz klug umgesetzt. Aber sonst ist es halt einfach nur dämlich, was sie tun. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, da es nach einer vermeintlich wahren Geschichte ist. Muss man damit wohl leben, aber das hat mich ein bisschen gestört. In Hauptrollen ist Michael Pitt und Nina Adrianda, die ich beide vorher nicht kannte, aber einer der Mafia-Bosse wird von Andy Garcia gespielt, den ich eben nicht erkannt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das schwer. So, da stand doch Andy Garcia dabei. Wer war jetzt Andy Garcia? Der, aha, ja gut. Ziemlich cool.
Und Michael Pitt ist eigentlich jemand, den ich vor Jahren mal gedacht habe, dass der richtig groß werden kann. Damals, als der in Die Träume eine der Hauptrollen gespielt hat und in so einem Sandra Bullock-Film, weiß ich auch nicht mehr so genau, ich glaube mit Ryan Gosling, wenn mich nicht alles täuscht, als sie noch ziemlich...
mitgespielt.
Ja, also ich habe den damals so ein paar Mal gesehen, so um das Jahr 2000 rum oder etwas nach dem Jahr 2000 und dachte mir so, der könnte echt groß werden, aber irgendwie hat sich das nie so richtig bewahrheitet und ich sehe ihn jetzt immer mal in irgendeiner kleineren Rolle und denke mir so, ach ja, den gibt's ja auch noch, aber nie so den großen Durchbruch geschafft. Aber der hat auch ein bisschen, weiß nicht, ich finde, der hat auch so was bisschen Eigenartiges und häufig auch so ein bisschen Verschlagenes. Vielleicht kommen dessen große Zeiten auch noch, wenn er eher so wirklich mittleres Alter hat oder so.
Ja. Ja, ist ja ein 81, da kann er noch ein bisschen spielen.
Ja.
Ja. Nichtsdestotrotz ist es ein schöner Mafia-Film. Also eben, wenn man diese Art mag, wie die Mafia in den letzten Jahren, Jahrzehnten in so Mafia-Filmen dargestellt wird, dieses Gefühl kommt halt auf, dieses Gefühl der Bosse, die dann natürlich auch miteinander verhandeln müssen, wie sie denn damit umgehen, dass da jetzt so ein Durchgeknallter reinkommt und denen einfach mal alles Geld wegnimmt, was irgendwie, weiß ich nicht, $30.000 sind, was nicht viel ist. Aber, also für die nicht viel, aber dann doch irgendwie demütigend ist, dass man sich von so einem Kerl ausnehmen lässt. Und von der Seite her hat er sich echt richtig gut angefühlt. Ja, also wer Lust hat auf so einen, ja, so ein bisschen quatschig, bisschen durchgeknallten Mafia-Film, kann man den wirklich ans Herz legen, kann man auch gut angucken. Wer leicht genervt ist von diesem, ja, von so Drogengelaber und zu viel drauf. Vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Bei der Filmauswahl. Rob the Mob. Beide Filme übrigens bei Amazon Prime.
Okay.
Oh, ich habe Bad Moms bei iTunes gesehen.
Ach.
Ja. Muss ich noch nachreichen.
Ja.
Was ich hingegen auch bei Amazon Prime gesehen habe, ist ein Film aus dem Jahre 1989. Also wirklich alte Kost. Ich hatte den irgendwie nie gesehen.
Alte Kost.
Das klingt nicht so lecker irgendwie. Alte Kost.
Da kann man sich jetzt geteilter Meinung drüber sein. Ein Film mit Tom Hanks und zwar The Burbs.
Warte kurz.
Als Abkürzung. Die nein, als Abkürzung, als Slang-Ausdruck für The Suburbs, also die Vorstadt. Auf Deutsch heißt er Meine teuflischen Nachbarn, vielleicht sagt er euch unter dem Namen was. So eine typische 80er Jahre Screwball-Komödie. Tom Hanks spielt mit einen.
Carrie Fisher.
Ja, mit Carrie Fisher, genau. Also Tom Hanks spielt einen Familienvater am Ende von einer seiner Sackgasse in der Vorstadt, irgendwie so typisch amerikanische kleine Vorgärten, weiße Häuschen. Und das ist halt so ein Wendehammer. Und Carrie Fisher ist seine Frau und sie haben einen Sohn und das ist eigentlich alles sehr beschaulich und da ist eigentlich auch nichts los. Aber jetzt gibt es neue Nachbarn auf der Straßenseite gegenüber neue Nachbarn und die sind ein bisschen seltsam. Die lassen sich nicht, die wohnen da jetzt seit 2 Monaten und haben noch nie was im Garten gemacht und das Haus ist ein bisschen verfallen und man sieht auch nie jemanden von denen und man hat auch keinen Möbelwagen gesehen, mit dem sie eingezogen sind und es ist alles sehr, sehr seltsam. Und natürlich gibt es so ein paar Nachbarschaftsstreitigkeiten mit den anderen Nachbarn, also der eine Hund scheißt dem anderen immer auf dem Vorgartenrasen und so, das sind alle so die kleinen Probleme, die man da so hat. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich nichts los und eben dieses Thema beherrscht jetzt den Nachbarschafts-Chatter sozusagen und der Nachbar direkt von Tom Hanks, der eine wird gespielt von Bruce Dern, der ist so ein bisschen so ehemaliger Lieutenant aus der Army und so läuft er auch noch rum, der kommt von diesem ganzen Militärtrip nicht so wirklich ganz runter und der andere wird von Rick Dokumun, habe ich nie gehört, den Mann, gespielt, das ist so ein, ja, weiß nicht, die trinken halt dauernd zusammen Bier und die drei beschließen halt, jetzt müssen wir diesem Problem mit diesen neuen Nachbarn, dem müssen wir ja mal auf den Grund gehen und versuchen dann, sich erstmal darin einfach mal an die Tür zu klopfen, aber das geht schon spektakulär schief mit allem möglichen Quatsch und im Laufe der Geschichte wird es dann halt immer absurder. Sie versuchen dann über den Zaun zu klettern und da einzubrechen und irgendwann laden sie sich dann einfach bei denen mal auf einen Kaffee ein, was auch eine sehr surreale Begegnung dann wird. Und am Schluss brechen sie dann wirklich ein und ich will auch nicht verraten, wo es hingeht, aber der Film versucht dann so ein paar Anleihen in so einem Horrorgenre, so ein, also ganz, ganz kleines.
Das klingt auch wie so ein ganz komischer Horrorfilm irgendwie.
Gruselmomente versucht er dann so heraufzubeschwören, aber halt in so einer ganz familienfreundlichen 80er-Jahre-Art wird das gemacht. Weil die Nachbarn sind halt sehr, sehr komisch, ja, also der Sohn ist der erste, den man immer mal so ein bisschen zu sehen bekommt und der sieht so ein bisschen zurückgeblieben, minder bemittelt aus und so redet der dann auch und zeigt sich aber auch immer nur ganz kurz und wenn man mit dem reden will, dann geht er gleich wieder weg und macht die Tür wieder zu und so und dann haben sie so einen Onkel, der ist auch sehr eigenartig, wortkarg drauf und irgendwie strange und dann gibt's noch den Doktor, der ist der Einzige, der ein bisschen wortgewandt ist und dem traust du natürlich alle Horror-Schauerlichkeiten zu, wenn du den das erste Mal siehst. Und der ist so ein bisschen wie so Frankenstein so in der Art, ja. Und was dann rauskommt, muss man sich dann eben selber angucken, aber mit Leuten, die auf dem Dach sitzen und mit dem Fernglas rübergucken und sich dann erschrecken und vom Dach fallen. Und also diese typischen 80er-Jahre Screwball-Comedy-Elemente mit einem sehr jungen Tom Hanks, damals glaube ich gerade irgendwie knapp über 30, heute ist er ja 60, glaube ich, so ungefähr. Also da sieht man ihn noch halt nochmal so richtig jung und Carrie Fisher in einer Rolle, die sie nicht sehr sympathisch macht, weil sie eigentlich nur eine keifende und meckernde Ehefrau ist, die ganze Zeit immer gegen alles ist. Also wirklich, du schaust diesen Film und denkst dir, wo ist die sympathische Carrie Fisher? Ist einfach nur so, die ist einfach nur sozusagen die mies draufe Ehefrau. Die hat zwar möglicherweise einen Grund, aber es ist so unsympathisch dargestellt. Und dann halt Bruce Dern, der Militarist in diesem Film mit so einer fürchterlich geistesleeren Blondine als Freundin. Alles sehr überzeichnete Figuren und funktionieren in diesem Comedy-Kontext ganz nett und kann man so weggucken und wenn man diese anderen 80er-Jahre-Filme, die so in derselben Machart sind, damals mochte, dann funktioniert der hier genauso. Hm. Und wenn man die nicht mochte, dann lässt man die Finger davon. Hm. Ja, The Burbs.
The Burbs wurde übrigens in der Wisteria Lane gedreht.
In der was?
Der Straße von den Desperate Housewives.
Ah, na siehst du mal.
Ja.
Das passt ja. Achso, Corey Feldman habe ich vergessen. Der spielt auch noch einen der Nachbarn. Der ist da so der Junge sozusagen. Ich weiß gar nicht, woher kennt man den eigentlich sonst noch? Der kam mir total bekannt vor. Jetzt muss ich selbst mal gerade gucken, woher ich den kennen könnte. Ach, The Goonies natürlich und Gremlins. Also auch so ein 80er-Jahre-Gesicht. Spielt er so den
80er-Jahre-Gesicht.
Den Jungen, der da immer so seine Kumpels einlädt, weil er weiß, dass gleich wieder irgendwas passieren wird. Die versammeln sich dann immer auf der Veranda und trinken Bier und warten ab, was die Nachbarn wieder für einen Quatsch anstellen und benutzen das als Unterhaltung. Ist auch ganz lustig.
Hm.
Ja.
Gut.
Also. Bei Amazon Prime muss man einfach nicht gesehen haben. So war das. Ja, wenn man mal Tom Hanks in Jungen sehen möchte, dann.
Tja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nichts, was ich angucke.
Musst du ja nicht.
Nee.
Aber ja. Kanntet ihr den? Also habt ihr?
Nee.
Nee?
Nie von gehört, okay. Glaube ich.
Ich kenne ihn nicht.
Okay. Nee. Naja, weil bei der Besetzung so hätte ich gedacht, dass irgendwie, dass er bekannter ist. Aber ich kannte ihn auch nicht. Ich hatte vorher noch nie was davon gehört.
Ja, aber so Mitte 80er, da war ich noch nicht so kinomäßig unterwegs.
Na gut.
Da war der Fokus noch woanders.
Dein Fokus diese Woche war ja auch auf Musik gewesen, wenn ich jetzt aber mal schwungvoll zum nächsten Thema gehen darf.
Aber hallo, das war sehr elegant übergeleitet, ja. Schuld ist die Claudia.
Was, warum?
Wir haben nämlich von ihr und ihrem Mann zur Hochzeit Karten bekommen, oder nein, einen Gutschein für Konzertkarten. Und den hat die Jenny eingelöst, ohne mir zu sagen, für was. Hat nun gesagt, dann und dann.
So,
ja,
so gesehen ist die Jenny schuld, kann ich dir.
Gekauft. Da hätte sie gesagt, ach, geh du mal mit Bob dahin oder so. Jedenfalls.
Ich natürlich besser gefunden.
Wusste ich. Ich glaube, die hat es ganz gut gefallen. Jedenfalls wusste ich nicht, wo es hingeht, bis ich dann morgens irgendwie zusammengetüftelt habe. So, warte mal. Ich hatte irgendwie in meinem Gehirn hat es gemacht, so, naja, wir werden bestimmt irgendwie in die alte Oper gehen oder irgendwie so irgendwo dahin. Und dann so, nee, es ist kein Sitzkonzert. Wie kein Sitzkonzert? Und dann hat so langsam Klack gemacht, warte mal. Stehkonzert, das könnte ja irgendwo einen von den kleinen Clubs sein, das können auch die Fessel. Warte mal, welches Datum haben wir heute? Sind heute nicht die Fantas in der Stadt? Ja, und dann sind wir halt zu den Fantaschen 4 gegangen. Und das war ziemlich cool. Vorband 7 war so, ja, geht so, nicht so, aber egal. Dann ging das Fanta 4 Konzert los, wie auch jetzt schon die letzten paar Male, Bob. Wir haben das ja gemeinsam auch schon erlebt mit einem DJ-Mischpult vorne und diesen ganzen, oder nicht den ganzen, aber einige von den alten Oldschool-Liedern, sie haben sogar Madida gespielt, dass er jetzt seit unserer Hochzeit auch für uns eine besondere Bedeutung hat. Ja, dann ist was ganz lustig war, dann bedanken sie sich, ja, hey, cool, danke schön, dass ihr alle da wart, schießen Konfetti ab und alles, Licht aus, gehen weg. So wie
nach dem ersten Song.
Nach, ja, oder drei irgendwie. Sie haben Was geht angespielt, sie haben die da gespielt und noch irgendwie zwei, drei Stücke. So halb und nicht ganz und sind dann weg. Und da vermutlich ist auch dann irgendwann am Anfang der Ton ausgefallen. Es war nicht ganz klar. Sie haben jedenfalls weiter Gas gegeben, aber es war halt nichts mehr zu hören. Kann sein, dass es Absicht war oder kann auch sein, dass es einfach irgendwas kaputt gegangen ist. Und dann halt nach, weiß ich nicht, eine halbe Minute oder nach einer Minute geht es dann wieder los hinten mit Band und gib ihm und richtig Volldampf. Und ja, sehr, sehr viele Songs haben sie gespielt, gefühlt. Alle Songs, die man hören wollte. Und ja, hat richtig Spaß gemacht. Wir standen nicht ganz so weit vorne wie wir zwei sonst, wenn wir da sind. Aber
wollte sich die Jenny mit dir nicht durchkämpfen?
Nee, oh, nee, wir müssen nicht so früh da sein. Ja, gut. Okay. Und nee, aber war richtig schön, war richtig rundes Konzert und hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Fantas waren gut drauf, das Publikum war extrem gut drauf. Also man merkt es ja manchmal, dass man, also wenn die Leute, die auf der Bühne stehen, so überrascht sind von der Reaktion. Natürlich bildet man sich ein, dass das immer ernst ist und dass sie noch auf der Tour noch nicht so ein hartes Publikum wie ein selbst erlebt haben, aber kann natürlich auch gespielt sein, aber war, also ich empfand als extrem gut.
Ja. Das ist doch schön.
Ja.
Nee, aber also Frankfurter Fanta-Publikum funktioniert ja zumindest immer. Also ich erlebe in Frankfurt, weil ich ja großer Reggae-Fan bin, auch immer, dass Frankfurt keine besonders große Reggae-Stadt ist und bin da auf Konzerten oftmals, schäme ich mich dann auch fürs Publikum, weil ich dann irgendwie weiß, ich war bei derselben Band schon mal irgendwo in Süddeutschland und Süddeutschland ist irgendwie sehr viel Reggae-affiner als das Rhein-Main-Gebiet. Und wenn man dann weiß, so da unten, da stand ich ungefähr genauso weit von der Bühne weg und alle sind um mich rum komplett abgegangen Und dann bist du auf demselben Konzert bei demselben Künstler ein halbes Jahr später oder so in Frankfurt und stehst da irgendwie vielleicht sogar noch näher dran und hast das Gefühl, um dich rum sind alle tot. Und manchmal schäme ich mich dann so fürs Publikum und denke mir so, das haben die nicht verdient da oben auf der Bühne. Das ist doch, was sind das denn für Leute hier rechts und links? Und insofern bei dem Fanta-Publikum in Frankfurt habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht. Die gehen eigentlich immer richtig gut ab.
Ja.
Also da ist offensichtlich eine Fanbase da, die weiß, was zu tun ist.
Ja. Wir standen natürlich jetzt deutlich weiter hinten und das heißt, die Fans waren auch etwas ruhiger, aber es war ganz oft, dass irgendwie Familien mit ihren Kindern da waren, die halt jetzt so Ende Teenies waren, so oder Mitte Teenies zwischen 15 und 18 oder sowas, und die Eltern sind halt abgegangen und gehüpft und alles Mögliche und die Kinder standen so dabei und gucken sich das so an. Ach, Kinders, ihr habt es einfach nicht verstanden. Wieso müsst ihr denn mit, ihr armen Kerle? Und ja.
Ah ja, man muss den Tatsachen in die Augen blicken. Das ist halt schon meine auch alte Leute Musik. Gefallen,
insofern. Auch wenn es überhaupt gar nicht ihre Musik ist. Also die hört ja so mehr so Dark Wave und sowas. Also die Depeche Mode ist hier zu poppig und dann in die Richtung irgendwie. Aber sie konnte doch durchaus die Begeisterung und die gute Show anerkennen und war auch sehr angetan davon. Mhm. Die geht auch ich einmal im Jahr zum Wave-Gothic-Treffen nach Labs.
Das ist ja lustig.
Gothic, genau, so wird das ausgesprochen.
Oh, doch, wirklich, wird so aufgesprochen.
Echt?
Darkwave habe ich mit 16 auch mal gehört.
Ja.
Erstaunlich, wenn man sich sowas so lange
anhört. Die geht mit ihren besten Freunden auch immer auf irgendwelche Konzerte. Nee, da brauchst du gar nicht mitkommen. Ja, ich würde es ja schon mal gerne sehen. Nee, das möchtest du nicht. Okay, möchte ich nicht. Gut.
Das ist eine sehr clevere Art, ihre Liebhaber zu verschleiern.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja.
Ja, gut. Fantas. Jetzt bin ich ein bisschen noch enttäuschter, dass ich nicht dabei war. Aber da muss ich jetzt
die Tour geht ja weiter und du kannst ja dann Karten für eines der nächsten Konzerte. Ich glaube, im Juli sind sie nochmal in Weinheim, das ist auch nicht so weit weg.
Ja, wenn.
Ja, also ich bin auch ein bisschen neidisch, aber ich würde mal sagen, außer die Tour noch 10 Jahre weiter wird das nichts.
Ach, komm, also bitte. In 1-2 Jahren wirst du ja wohl mal einen Abend frei haben.
Du gehst auch in die Sneak.
Ja.
Also ein Konzert dauert auch nur 1,5-2 Stunden.
Ja.
Ja.
Die Fandas haben 9.
Mal sehen.
Ja gut, das eigentliche Thema ist, dass man danach im Grunde für die nächsten 6 Stunden auch nicht mehr zu gebrauchen ist, weil man komplett durchgeschwitzt und am Arsch ist.
Ich stelle mir so vor, wie du dann nach Hause torkelst, also nicht mal betrunken, sondern einfach so am Ende. Und dann wird das Kind wach und du gehst dann so rein, so alles gut, alles gut, schlaf. Das passt echt so, die Stimmung, in der du da bist, passt so überhaupt nicht zu dieser Tätigkeit. So, du gehst dann rein und sagst, Party! Sehr erstaunte, sehr erstaunte Blicke von deinem Kind.
Zu, das heißt, du redest eh schon doppelt so laut wie sonst. Na, jetzt schlaf doch mal, ist doch alles gut hier.
Ja, das klingt wirklich wie was man mal ausprobieren sollte.
Ich freue mich, wenn du davon berichtest.
Ich werde Bericht erstatten. Gut, irgendwas Komisches steht noch in unserer Liste, was ich überhaupt nicht verstehe.
Ich hab,
also Bob, erzähl mal.
Vor kurzem mal mich in mega große Unkosten gestürzt und habe etwa 20 Euro ausgegeben für ein Stück Plastik. Und zwar, um das Erlebnis einer Virtual Reality Brille mal wieder auszuprobieren. Und man kann ungefähr 1000 Euro oder sowas ausgeben und kann sich eine Oculus Rift, oder ich glaube ich noch teurer, kaufen oder eine HTC Vive. Dazu braucht man aber leider noch einen unfassbar teuren, mindestens nochmal 1000 Euro PC dazu, den ich nicht habe und den ich auch nicht zu kaufen plane.
VR. Bitte? PlayStation 4 und VR, da bist du so bei 800 Euro.
Ja genau, das wäre die andere Variante, die aber als die quasi sozusagen etwas günstiger ist, aber dafür als nicht ganz so gut gilt. Also die Vive und die Oculus Rift sind wohl besser. Aber unabhängig davon kann man auch noch die ganz billige Variante wählen und kann sich einfach ein Stück Plastik kaufen, was etwa nichts anderes ist als eine Plastikhalterung, Brille-Dings mit zwei Linsen drin, und da steckt man dann sein Handy rein. Und da sollte man am besten ein Handy besitzen, das möglichst viel Pixel mitbringt, also eins von diesen großen, mit möglichst einem HD-Schirm oder sogar noch mehr Pixeln. Es gibt von Samsung, glaube ich, welche mit mehr als HD, so 2000 irgendwas mal, hast du nicht gesehen, Pixel. Mein Telefon, ein iPhone 6S Plus, hat genau Full HD, das geht also sehr gut schon mal in die Richtung und hat 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale. Das funktioniert dann schon so einigermaßen. Also diese Brille ist im Grunde, wie gesagt, ein Stück ein Plastikhalter mit zwei Linsen und einem Handyhalter drin und so einem Gummiband für den Hinterkopf. Und da steckt man das Handy dann rein, startet eine von diesen 3D-VR-Apps, 360-Grad-Apps, und setzt die Brille dann auf. Und dann kann man da drin sich umschauen, weil das Handy hat ja Lagesensoren und so Beschleunigungssensoren. Das merkt also, wenn du deinen Kopf bewegst, und entsprechend passen sich die Bilder an. Es stellt dann so zwei Bilder nebeneinander dar, und diese beiden Linsen sorgen dafür, dass deine Augen halt auf diese beiden Bilder, die auf dem Display nebeneinander angezeigt werden, dass die so, dass du mit dem rechten Auge nur das rechte Bild siehst und mit dem linken Auge nur das linke Bild. Und dadurch entsteht dann ein räumlicher Eindruck. Du fühlst dich also relativ schnell so, als wärst du in dieser Umgebung. Das Ganze ist natürlich von der Auflösung her, wenn man sich das überlegt, Full HD durch 2 und dann auf die Distanz betrachtet, da sieht man dann schon die Pixel, also das ist nicht mehr so wahnsinnig viel. Man will da eigentlich dann relativ schnell, sagt man sich, okay, das Erlebnis ist jetzt mal nett, aber eigentlich, wenn man es richtig möchte, möchte man dann schon eine von den guten Brillen, aber fürs Ausprobieren funktioniert es erstmal. Man hat jetzt, wenn man nicht noch einen Game-Controller per Bluetooth anschließt, hat man erstmal keine Möglichkeit, mit der Umgebung zu interagieren, sondern die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, dich in der Umgebung umzuschauen, und es passieren dann einfach Dinge in dieser Umgebung. Die berühmteste Demo, die man dann immer sieht, die immer gemacht wird, wenn jemand sowas dabei hat, ist dieses Achterbahnfahren, weil man da eben nicht steuern muss, sondern man setzt sich dann halt diese Brille auf, und dann wird man virtuell eben in den ersten Wagen einer Achterbahn versetzt, und du selbst kannst bestimmen, wo du hinschaust, aber die Achterbahn rast halt erstmal durch die Landschaft. Da muss man dann schon unter Umständen mal sich am Türrahmen festhalten, weil das kann sehr schnell dazu führen, dass man so Motion Sickness bekommt. Wie gesagt, das ist auch jetzt nicht weiter spektakulär, außer der Raumeindruck ist dann schon sehr toll. Also du hast wirklich nach einem kurzen Augenblick so dieses Gefühl, oh mein Gott, ich rase hier mit einer Achterbahn durch die Gegend. Was halt dem Körper allerdings an der Stelle fehlt, sind natürlich die Fliehkräfte und dieser Disconnect, dass die Augen eben irgendwas wahrnehmen, wo halt krasse Fliehkräfte herrschen müssten und der Körper nimmt die nicht wahr. Der führt bei einigen Leuten dann sofort zum Rückwärtsgang. Und man kann sich das, wenn man es so hart nicht treiben möchte, dann natürlich auch etwas sanfter geben. Und was ich dann gefunden habe, ist zum Beispiel die 360-Grad Experience, so nennt sich das, von Mr. Robot. Im Grunde ist das nichts weiter als eine kurze Szene oder als mehrere kurze Szenen, die es so im Film oder in der Serie nicht gegeben hat, wo Elliot in seinem Apartment sitzt und du sitzt neben ihm auf der Couch und er philosophiert mal wieder über die Welt und ob das alles so wirklich ist, wie man sich das so denkt. Das ist eigentlich, erzählt einem jetzt nichts nicht nennenswert Wichtiges zu der Story dazu, die man jetzt, dass man es unbedingt gesehen haben muss als großer Mr. Robot-Fan, aber es ist zumindest ein Setting, was man aus cineastischen Zusammenhängen kennt, und die Figur sitzt also daneben dir auf dem Sofa und redet und du sitzt daneben und kannst dich aber halt frei entscheiden, wo du hinguckst. Und wenn er dann irgendwann anfängt rumzulaufen, dann kannst du dich halt entscheiden, ob du ihm hinterher guckst, wo er da hinläuft und was er da so macht, oder ob du halt, weiß nicht, dich in dem Apartment umschaust und die Decke anstarrst oder so. Das ist dann, bleibt dann dir überlassen. Und das sind so die ersten zarten Versuche von 360-Grad Film, VR-Film-Experience, wo wir schon ein paar Mal, glaube ich, drüber diskutiert haben, was so nach 3D der nächste Schnippis sein könnte, den man uns so auftischt. Mhm. Und hier sieht man es so zart anklingen, wenn man das sich anschaut. Es macht dann noch lustige Dinge im Verlauf, dass zum Beispiel fängt er dann an zu rauchen und high zu werden. Also er raucht irgendwie Dope oder sowas. Und das führt für dich als Kamera, als deine Viewpoint sozusagen dazu, dass du zur Decke hochsteigst. Das ist natürlich irgendwie so eine Holzhammer-Metapher, dass er wird high und du wirst high und bist dann oben an der Decke. Aber es ist ganz, ganz lustig gemacht, weil es ist ein Stück weit auch so eine Out-of-Body-Experience, weil jetzt fliegst du da so an der Decke rum und kannst dich nicht wehren und siehst die ganze Sache von oben. Und du hast nicht das Gefühl, dass er dich wahrnimmt, also dass du wirklich für ihn anwesend bist, sondern er spielt es so für eine unsichtbare Kamera und ist sich auch dessen nicht bewusst, wo die Kamera ist, zumindest wird es dir so vermittelt. Und später kommt dann noch eine zweite Figur dazu, also Sheila kommt dann noch in den Raum rein, eine Figur, die man in der Serie lieb gewonnen hatte, aber die relativ schnell dann auch nicht mehr dabei ist. Und die unterhalten sich dann und dann ist es zum ersten Mal so, dass du das Gefühl hast, so ich bin jetzt wirklich der Kameramann. Also er spricht, sie spricht und wo du hinguckst und wessen Gesichtszüge du beobachtest oder schaust, was die Person sonst noch so macht, das bestimmst halt du und nicht der Kameramann. Mhm. Und das ist schon, also das muss man sich mal anschauen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was das mit filmischem Erzählen machen könnte in Zukunft. Wie gesagt, sind nur so die ersten Versuche eines Regisseurs, mal zu gucken, wo das möglicherweise hinführt. Was ich noch ausprobiert habe, außer Mr. Robot, ist ein Musikvideo von U2, was speziell für VR produziert wurde. Und zwar beginnt es dann so, dass du in der Mitte eines Stadions, in dem noch keine Leute sind, also man nimmt an, dass das so eine Bühne ist, auf der dann ein U2-Konzert stattfinden wird, in der Mitte des Stadions genau, und alles ist leer um dich rum. Außer auf der Bühne sitzt halt einer der Musiker. Ich glaube, es ist dann der Gitarrist, The Edge heißt er, glaube ich, ne? Und der spielt halt dann so Gitarre. Und es hat auch so einen VR-Sound. Also du hast dann, wenn du ihn anguckst, hörst du sein Gitarrenspiel auf beiden Ohren. Und dann hörst du plötzlich, wie in deinem linken Ohr Bono anfängt, die ersten Zeilen zu singen. Was dann natürlich zwangsläufig dazu führt, dass du nach links guckst, um zu gucken, was da ist. Ja. Und dann schaust du rüber und dann sitzt Bono direkt neben dir und singt dich an. Und während du den Kopf drehst, wird dann natürlich Bonusstimme auf beide Ohren verteilt und der Gitarrist geht jetzt auf dein rechtes Ohr, weil du dich nach links gedreht hast. Und dann fangen so nach und nach die anderen Instrumente an und dann merkst du halt, dass du genau zwischen den vier Musikern in der Mitte sitzt und du kannst dich halt dann so umherdrehen und gucken in jede Richtung. Und dann fängt dieses Musikvideo an, so nach und nach den Ort zu ändern. Also irgendwie merkst du dann, jetzt höre ich plötzlich das Schlagzeug nicht mehr, sondern das Schlagzeug ist durch solche Trommeln ersetzt worden oder sowas in der Art. Und dann drehst du dich zwangsläufig zu dem Schlagzeug um zu gucken, was da los ist. Und stellst du fest, die Seite, wo du zum Schlagzeug guckst, ist gar nicht mehr auf dieser Bühne, gar nicht mehr in diesem Stadion, sondern jetzt bei irgendwem im Wohnzimmer. Du hast halt plötzlich so durch einmal umdrehen den Raum geändert. Und dann guckst du wieder zu Bono zurück und dann ist der auch weg. Und plötzlich bist du rundum 360 Grad in diesem Wohnzimmer. Und es sind andere Leute, die das gleiche Lied aber nahtlos weitersingen. Und dann passieren diese Raumänderungen noch so 4, 5, 6 Mal oder vielleicht 10 Mal, weiß ich jetzt nicht. Und am Schluss kommst du dann wieder in diesem Stadion an bei der Originalbesetzung von U2 und da endet das Lied dann auch. Und das war auch nochmal so eine Experience, wo ich sagen muss, da hat man was mit VR gemacht, was ohne nicht geht. Mhm. Und insofern war das sehr interessant. Also das war eine andere Art, Musikvideos zu erleben, bei der du der Mittelpunkt bist. Und die sind sehr undynamisch, also das war zumindest sehr undynamisch, auch diese Mr. Robot Experience war sehr undynamisch, also war in beiden keinerlei bewegte Kamera. Das wäre dann auch nochmal ein Thema, was vielleicht nochmal irgendein Regisseur erforschen müsste, was man abseits von rasenden Achterbahnen noch machen kann. Aber es war das zumindest interessant.
Schwierig, wenn dein Kopf sich bewegt und der Regisseur aber auch eine Bewegung hat, weil dann ist ja irgendwie, du entscheidest quasi, wo du hinguckst und der Regisseur entscheidet, wo du stehst.
Wie er dich bewegt.
Ja,
das kann dann auch irgendwann Kotzomat 3000 werden. Ja. Muss man halt schauen.
Gründe, warum man Regisseuren und Kameraleuten so viel Geld bezahlt, dass sie eben gute Perspektiven entscheiden und Ausschnitte. Und wenn man das jetzt dem Zuschauer gibt.
Ja, also die Frage, wie gesagt, ich glaube, das ist noch nicht abschließend diskutiert, dieses Thema, was man da macht. Aber diese zwei Sachen zeigen mir zumindest, dass es zumindest Wege gibt, was zu erzählen in dieser Umgebung. Ob das jetzt dann der einzig wahre Weg ist und ob wir dadurch jetzt nur noch stille Kameras haben, die wir selbst drehen können sozusagen, und keine Kamerabewegung mehr oder ob wir die nur noch langsam, zum Beispiel, wie gesagt, mit Mr. Robot schwebst du dann irgendwann so langsam zur Decke hoch, da bewegt sich die Kamera also schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich in irgendeine Richtung gucke und plötzlich von meiner Position aus nach hinten bewegt werde und dann vielleicht noch nach hinten unten und dann irgendwie mir halt schlecht wird. Aber das, wie gesagt, ich glaube, das Thema ist noch nicht ausdiskutiert und zumindest hat man hier mal Ansätze, wo man sich mal anschauen kann, was abseits von Achterbahn-Simulationen oder VR-Porn, was natürlich auch gibt, noch möglich ist und wo sich Leute mal kreativ mit diesem neuen, in Anführungszeichen, Medium mal auseinandersetzen und gucken, ob man so auch was erzählen kann. Was mir vorhin noch eingefallen ist im Zusammenhang, als Claudia von ihrem Traum erzählt hat, mit Jake Gyllenhaal im Kino zu sitzen, du hast in YouTube die Möglichkeit, so ziemlich jedes YouTube-Video auf 3D zu schalten, beziehungsweise auf 360 Grad zu schalten. Und weil natürlich das Video nicht in 360 Grad vorliegt, macht es dann einen lustigen Effekt, nämlich du sitzt dann plötzlich im Kino und schaust dieses YouTube-Video auf der Kinoleinwand, auf einer virtuellen Kinoleinwand und kannst halt den Kopf in diesem Kino drehen und sitzt halt in so einem leeren Kino und schaust diesen 2D-YouTube-Film auf der Leinwand. Ist jetzt nicht weiter spektakulär, ist aber eine Art 360-Grad-Video zu machen mit jedem 2D-Film. Natürlich ist es nur ein Gimmick, aber kann man ja mal ausprobieren. Und was YouTube zu einem 1. April gemacht hat, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es die Funktion noch gibt, aber sie gab es zumindest an diesem 1. April. Vielleicht kann man das noch irgendwo über die alten Links noch klicken. Und zwar hieß das Snooper Vision. Da konnte man mit einem Star zusammen im Kino sitzen. Also genau das, was Claudia geträumt hat. Nur war es eben nicht Jake Gyllenhaal, sondern Snoop Dogg.
Oh Gott. Und
du saßt dann...
Das würde Claudia auch eh viel lieber machen, glaube ich.
Unbedingt.
Wenn du dann jedenfalls deine 360-Grad-Brille aufgesetzt hast, dann saßt du halt in diesem virtuellen YouTube-Kino und schautest irgendwelche YouTube-Videos auf dieser Leinwand und wenn du nach rechts oder links schaust, dann saßen so einzeln verteilt so hier und da Personen in dem Kino und alle Personen waren Snoop Dogg. Und es gab wohl auch ausgewählte Filme, wo er die kommentiert hat. Ausgewählte YouTube-Videos, wo er dann nicht nur da saß und irgendwie geguckt hat und hin und wieder mal Schissel oder sowas gesagt hat, sondern eben dann auch Kommentare zu dem Video abgegeben hat. Das ist natürlich typische 1. April Sinnlosigkeit zum Thema VR, aber war halt ganz
sehr
nett.
Sehr schöne Idee.
So. Ja.
Aber das kann ich jetzt, wenn ich jetzt zu YouTube gehe, nee, ich brauche so eine komische Brille, oder?
Na, du kannst diese Funktion jederzeit, glaube ich, aktivieren auf dem Handy mit irgendwelchen Klicks, die ich gerade nicht rezitieren kann. Aber du siehst dann halt im Wesentlichen auf deinem Handy-Display einfach nur zwei Bilder nebeneinander mit so komischen abgerundeten Ecken. Sieht aus, als würdest du durch so ein Fernglas gucken. Und wenn dein Handy dann halt rumbewegst, dann siehst du schon den Effekt. Aber es bringt dir halt nichts ohne die Brille, ohne diese Möglichkeit, diese zwei Bilder sozusagen getrennt deinem einen und deinem anderen Auge zuzuführen.
Okay.
Nur das Auge, das Handy so vors Auge halten, bringt dich nicht weiter.
Brille aufhab, kann ich ja auch nicht mehr aufs Handy-Display fassen. Ja, ist logisch.
Ja, das ist das Hauptproblem, weshalb, glaube ich, so das ganze Thema Spiele an der Stelle noch nicht so richtig abhebt. Also du müsstest dir mindestens mal so einen Bluetooth-Controller oder sowas kaufen, mit dem du außerhalb des Touchscreens mit deinem Spiel interagieren kannst. Weil in dem Augenblick, wo du das Handy da vorne reinsteckst und die Klappe zumachst, ist halt das Handy da drin. Und dann ist nichts mehr auch nur mit Klick mal hier oder so, weil du klickst halt nicht mehr. Ja? Brauchst dann halt noch irgendwie ein externes Eingabegerät und das haben halt die wenigsten. Und vermutlich deshalb fliegt die ganze Kategorie VR-Spiele noch nicht so richtig weit auf dem Smartphone. Es ist auch, wie gesagt, wie ich am Anfang erwähnt habe, es ist nicht so wahnsinnig von der Bildschärfe her so, dass du das nicht länger als 10, 20 Minuten aufhaben willst am Stück, weil dann wird es irgendwann doch von der Unschärfe her so, dass du sagst, oh, ich glaube, langsam tun mir die Augen weh, ich nehme das jetzt mal wieder ab. Und ist mehr im Moment zumindest diese Technik, wenn du jetzt keine Oculus Rift oder PlayStation VR oder sowas hast, dann ist das im Moment eine Spielerei, die aber, wie gesagt, mit 20 Euro und das Smartphone hat man möglicherweise sowieso schon. Oder es gibt die ganz einfache Variante, die da berühmt geworden ist natürlich dieses Google Cardboard, was dann wirklich aus dem sprichwörtlichen Cardboard, also aus Pappe ist. Weil alles, was du brauchst, ist irgendwie die Möglichkeit, das Handy an der richtigen Stelle zu fixieren und zwei kleine Linsen, die sich auch in ein Stück Pappe einlassen können. Und das gab es
dann. Du kannst ja mal das verlinken, was du so hast.
Kann ich machen.
Kann man nochmal gucken.
wie gesagt, wenn du auf YouTube, Quatsch, auf YouTube, auf Amazon nach Cardboard suchst, dann, oder Cardboard VR, dann findest du zahlreiche Produkte, die irgendwie möglicherweise nicht aus Pappe, sondern aus Plastik sind und sich preislich irgendwie so zwischen 10 und 30 Euro je nach Qualitätsstufe ansiedeln. Und was man da kauft, ist effektiv, das ist alles irgendein China-Plaster. Oder die meisten zumindest.
Mhm.
Ich habe da auch einfach irgendwie nach Bewertung und nach Preis und dann irgendwo da mitten reingegriffen, ob das jetzt die beste ist oder nicht. Da wage ich jetzt nicht, die Hand für ins Feuer zu legen. Aber ich kann ja mal eine verlinken und dann können die Hörer ja, wenn sie so ein Ding kaufen wollen, von da an weiterklicken. Wie gesagt, sie lagen am Anfang, als dieser Hype so losging, ich bin da jetzt auch wahrlich spät dran, aber als dieser Hype losging, lagen die Dinger auch irgendwelchen Zeitschriften bei, einfach aus Pappe, weil das kannst du dann so, die Linsen sind ja flach und die Pappe ist flach und dann wird das so aufgefaltet und du musst dann so ein bisschen Papp-Origami machen und dann kannst du dein Handy da reinstecken und dann sind da noch zwei Gummibänder dran, damit es da nicht wieder rausfliegt und dann kannst du damit schon mal rumspielen. Also das geht auch ganz, ganz billig. Es muss nicht aus Plastik sein. Ja,
Okay.
So viel dazu.
Okay.
Mal so ein kleiner Ausflug ins
virtuelle Realitäten.
Genau.
Jetzt bleibt die Frage, wann der Sneakpot zum nächsten Mal in der virtuellen Realität erscheinen wird.
Na doch, hoffentlich nächste Woche, oder? Wo dann?
Ganz real erscheinen wir.
Wie jetzt? Achso, du meinst, nee, ich kann dir nicht folgen. War das die goldene Brücke zur Abmoderation oder habe ich den?
Ja.
Okay, gut. Ja, dann wünschen wir uns natürlich, dass ihr nicht nur in die Kommentare mal reinschaut, wo wir, wie gesagt, vorhin habe ich es erwähnt, wieder viele Kommentare hatten, sehr viel mehr als in der Vergangenheit. Deshalb lohnt es sich, auf sneakpod.de vorbeizuschauen und unter diesen Artikeln, die wir zu jeder Folge schreiben, die Claudia jetzt ja wieder in ihrer unnachahmlichen Art verfasst. Da kann man dann diskutieren.
Ja.
Und auf Twitter.
Dieser Leistungsdruck, schlimm, echt.
Ja, furchtbar.
Ich glaube, diese Woche wird es ganz minimalistisch.
Okay.
Neue Folge, da.
Doppelpunkt, Liste von Filmen, über die wir geredet haben. Fertig. Ja, nee, also da könnt ihr vorbeischauen und könnt mit uns interagieren. Das gleiche geht natürlich auch auf Sneakpot beim Sneakpot bei Twitter oder bei Facebook. Unsere Amazon-Links findet ihr da natürlich, wenn ihr irgendwie die Filme bestellen wollt oder uns sonst irgendwie unterstützen wollt, indem ihr einen unserer Amazon-Links benutzt. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn der Sneakpot wieder virtuell, aber doch ganz real auf sneakpot.de und in eurem Podcatcher erscheint. Bis dahin danken wir fürs Zuhören und guten Tag, gute Nacht, guten Abend, was auch immer. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.